Mit dem E-Bike über den Campingplatz düsen, kann man mal machen. Mit dem Fahrrad nach Singapur fahren, puh.
Campinggold. Der Caravan FM Podcast.
Heute sprechen wir mit zwei Campern, dessen Waden- und Beinmuskeln wahrscheinlich bald so groß wie bei niemandem anders sind.
Ja, wir sind Felix und Josi. Wir sind 35 Jahre alt, kommen aus der Nähe von München und haben eine sehr, sehr große Liebe zum Fahrradfahren.
Josi und Felix fahren mit dem Fahrrad von Deutschland nach Singapur, sind schon unterwegs. Und Singapur ist soweit der Plan. In die Türkei haben sie es schon geschafft, da haben wir das Interview geführt und mittlerweile sind die beiden in der kasachischen Steppe angekommen. Die beiden haben schon ordentlich Kilometer hinter sich gebracht und sind heute bei uns im Podcast. Eine Geschichte, die mir persönlich auch sehr nahe geht und ich unglaublich interessant finde. Die Cyclonauten bei Instagram heißen beide Josi und Felix. Wir gehen rein. Warum fahrt ihr denn überhaupt nach Singapur? Ausgerechnet Singapur. Auf der Welt gibt es ja so viele Orte.
Wir wollten sowieso eine längere Auszeit nehmen und wir wollten gerne eine lange Radreise machen. Und das hat sich dann so Stück für Stück entwickelt. Wir sind mal am Anfang davon ausgegangen, dass wir 3 Monate machen und vielleicht vom Atlantik ans Schwarze Meer fahren. Und dann ist das Stück für Stück immer größer geworden. Irgendwann waren wir dann dabei, okay, wir machen 1 Jahr. Und dann haben wir einfach halt auf die Landkarte geschaut, wie weit kann man denn eigentlich auf dem Landweg überhaupt reisen? Und dann kommen ja nicht mehr so viele Punkte in Frage. Entweder man fährt ganz, ganz weit nach Russland oder man fährt halt bis nach Singapur. Und da einerseits ein Freund von uns in Singapur wohnt und wir allen auf der anderen Seite viel lieber schwitzen als frieren, war dann die Entscheidung relativ einfach, dass es Singapur wird.
Ja, das hört sich gut an. Wie lange habt ihr denn geplant, unterwegs zu sein?
Also wir haben 1 Jahr geplant. Ob wir jetzt schneller oder langsamer sind, das werden wir sehen. Aber wir haben so im Kopf, dass wir bis spätestens Ende April nächsten Jahres dann in Singapur ankommen. Da wir aber zeitlich total frei sind, ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn wir statt 12 Monaten 15 Monate brauchen. Also deswegen, wir sind da ganz frei und schauen einfach, wohin uns jetzt das Fahrrad so trägt.
Und wenn wir überraschenderweise doch viel schneller sein sollten, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann ist es ja nicht so, dass in Singapur die Welt aufhört. Dann gibt es durchaus schon so lose Gedanken, was man mit der restlichen Zeit noch anfangen könnte.
Ja, schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir sind noch ganz am Anfang.
Ja, toi, toi, toi. Viel Erfolg auf jeden Fall euch bei allem, was noch ansteht. Ich habe auch mal so eine Bikepacking-Tour gemacht, das Zelt hinten auf den Gepäckträger geschnallt und losgeradelt. Die Idee ist mir da früher durch eine Dokumentation gekommen, die ich im Fernsehen gesehen habe. Da ist einer um die ganze Welt gefahren. Habt ihr denn ja auch viel mit zu tun? Wie war das denn bei euch? Wie seid ihr drauf gekommen, einfach mal loszufahren?
Also die ursprüngliche Idee, die ist irgendwann mal so vor 3 Jahren entstanden. Da war aber Singapur, wie gesagt, noch nicht das Ziel. Das ist so ungefähr vor, weiß gar nicht, 1,5 bis 2 Jahren ungefähr dann so langsam auf den Plan gekommen. Genau, durch welche Länder müsste man da so reisen und was bedeutet das auch? Wann müsste man ungefähr starten, damit es klimatisch sich ausgehen kann? Und so haben wir uns dann Stück für Stück vorgearbeitet, bis wir, ich denke, vor ungefähr 1 Jahr dann wirklich in die Vorbereitung rein sind, eine grobe Route erstmal gesteckt haben, uns auch damit beschäftigt haben, was brauchen wir vielleicht für Versicherungen und wer hat sowas schon gemacht, wo können wir lernen, was brauchen wir alles an Equipment. Und dann gab es jetzt am Ende nochmal so 3 Monate vorher, würde ich sagen, wurde es so eine richtig heiße Phase, wo wir uns dann nochmal ganz intensiv um Sachen kümmern mussten und
Und auch hektisch um Sachen kümmern muss.
Da waren wir nicht so vorbildlich, da hätten wir vielleicht manche Sachen auch ein bisschen eher adressieren können. Aber genau, das war so ungefähr der Zeitstrahl, mit dem wir gearbeitet haben.
Wie kommt man auf die Idee, so eine Bikepacking-Tour überhaupt zu machen?
Also ich finde, es sind ganz, ganz unterschiedliche Faktoren. Also zuallererst, also da kann ich auch für uns beide sprechen, lieben wir einfach Fahrradfahren. Also Fahrradfahren ist einfach das Allerschönste, so auf diesem Ding da zu sitzen und sich ein bisschen abzustrampeln, dabei in die Natur zu gucken und irgendwie am Ende des Tages dann zu sehen, oh, was hat man für eine Strecke geschafft, was hat man heute alles erlebt, das ist schon mal toll. Aber ansonsten ist halt Bikepacking irgendwie so eine wunderbare Mischung aus, ich bin total frei und unabhängig. Wir haben alles dabei. Wir können jetzt, abgesehen davon, dass wir uns natürlich ab und zu mal so am Supermarkt mit Lebensmitteln versorgen müssen, sind wir aber total frei in, ob wir da bleiben, ob wir weiterfahren oder nicht. Wir bestimmen größtenteils zumindest die Route. Wir kommen an Orte, wo man mit dem Auto vielleicht nicht hinkommt. Dann reist man so wunderbar langsam. Also man hat auch Zeit, die Sachen zu sehen. Aber man kommt trotzdem, finde ich, relativ schnell voran. Also wir haben so im Schnitt, da haben wir es jetzt, glaube ich, gestern ausgerechnet, an so wirklich Radeltagen machen wir so 80 Kilometer. Also ich finde, das ist schon ein großer Sprung. Da kommt man schon ziemlich weit. Deswegen, ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach nur schön. Es fühlt sich gut an. Und ich bin auch oft mega einfach stolz so am Ende des Tages, was wir da so abgerissen haben.
Ja, Josie hat es ja schon gesagt, das ist so eine ganz gute Mischung auch, finde ich, irgendwie aus Backpacking, wo du ja wirklich nur das Nötigste dabei haben kannst, also alles, was du halt tragen kannst in deinem Rucksack, und Caravaning, wo du vielleicht schon wieder fast zu viel dabei hast oder halt auch wirklich einen gewissen Luxus schon dabei haben kannst. Wir sind irgendwo dazwischen. Wie gesagt, Radfahren ist einfach eine super schöne Art zu reisen. Das ist unsere große Leidenschaft. Und so hat sich das dann irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, von alleine ergeben. Das war dann irgendwie auch so eine Selbstverständlichkeit für uns, dass es halt Bikepacking wird.
Ja, auch, also nicht nur bei den bei dieser großen Reise jetzt, sondern auch bei den Urlauben vorher stand es irgendwie immer so außer Frage, dass wir das mit dem Fahrrad machen. So, also deswegen, da sind wir jetzt so sehr natürlich irgendwie dazu gekommen. Und was ich aber auch super schön finde, ist, dass jetzt nicht der Grund, warum ich persönlich jetzt Bikepacking mache, aber warum ich das auch so super schön finde, ist, gerade jetzt auch auf der Reise hier, ist irgendwie, sobald man jemand anderen sieht, der auch mit so großen Gepäcktaschen am Fahrrad unterwegs ist, man hält sofort an, man unterhält sich sofort, man hat sofort so einen Draht zueinander von, wo bist du hergekommen, wohin fährst du, was hast du dabei, was hast du erlebt und so. Also man hat sofort irgendwie so eine Gemeinsamkeit, und es macht total Spaß und ist total auch bereichern, so andere zu treffen, die das machen. Und ich finde, wenn wir vorher einfach nur so in Anführungszeichen einen Urlaub in einer Ferienwohnung gemacht haben, da bin ich nicht zu irgendeinem Touri hingelaufen und habe gefragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Beim Bikepacking ist es irgendwie ganz, ganz anders. Wir hatten es jetzt beispielsweise auch schon, dass wir halt ein Stück der Route mit jemand anderem zusammengefahren sind. Dann haben sich die Wege halt irgendwann wieder getrennt, weil wir in unterschiedliche Richtungen wollten. Aber es war einfach auch schön, dann mit jemand anderem mal zusammen so ein Stückchen zu reisen. Genau. Ja, also deswegen, wir sind große Liebhaber vom Bikepacking.
Bei euch wird die Liebe zum Bikepacking bestimmt noch größer über die Zeit. Was habt ihr denn mit dabei? Weil so richtig viel Platz hat so ein Fahrrad ja nicht.
Ja, wir haben eine Menge Sachen dabei, angefangen von einem Zelt, logischerweise dann auch eine Isomatte und einen Schlafsack und ein Schlafsack-Inlet. Und wir haben natürlich Kleidung dabei, das ist ja noch irgendwo das Normalste vielleicht. Wir haben Kochutensilien dabei, also vom Gaskocher über Topf und Besteck. Wir haben
Werkzeug
und Ersatzteile dabei, weil die Sache natürlich so ausgelegt ist, dass es auch in der kasachischen Steppe funktioniert und nicht nur irgendwo in Europa. Also momentan fahren wir noch relativ viel mit uns rum, wo man denkt, na, muss das wirklich sein? Wir haben Medikamente dabei, die wir hoffentlich nicht brauchen. Ja. Und dann haben wir noch so ein bisschen, ich nenne es mal Bonus-Gadgets dabei. Wir haben noch ein paar Kameras dabei, um das für uns auch irgendwie festzuhalten.
Ich habe einen E-Book-Reader dabei zum Beispiel.
Und was wir natürlich auch noch dabei haben, das ist gar nicht so, das klingt erstmal nach viel Luxus, aber es ist dann doch relativ wichtig. Wir haben 4 Powerbanks zum Beispiel auch dabei, damit wir einfach Strom haben, damit das Handy nicht irgendwann mal einfach ausgeht und wir dann planungstechnisch ziemlich aufgeschmissen sind. Ich glaube, das war's dann aber unterm Strich auch schon. Natürlich haben wir Licht am Fahrrad und sowas, aber das sind so diese großen Gruppen quasi, so, die wir dabei haben.
Und wie sah die Vorbereitung bei euch aus? Habt ihr tagelang, wochenlang jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren?
Also bei uns war das jetzt so, dass wir ja vor 3 Jahren haben wir angefangen, darüber nachzudenken, dieses Jahr Auszeit zu nehmen. Und da wussten wir jetzt noch gar nicht so richtig, was wir eigentlich genau machen wollen. Aber da es für uns klar war, dass wir das machen wollen, haben wir vorher angefangen zu sparen. und haben halt alles dann weggelegt, was wir übrig hatten, oder haben dann vielleicht auch auf so gewisse Neuanschaffungen, die wir gemacht hätten ohne diese Reise, haben wir nicht gemacht und haben dann halt gesagt, nein, das sparen wir uns jetzt, wir heben das alles auf. Genau, und also für uns war es tatsächlich in Anführungszeichen einfach, alles zurücklegen, was wir zurücklegen konnten, damit wir uns das leisten können, so zu reisen, wie wir reisen wollen. Aber wir wissen auch, dass wir in gewissen Momenten, in gewissen Tagen auch uns ab und zu mal so einen Luxus gönnen, wie jetzt beispielsweise jetzt gerade haben wir uns eben so ein Hotelzimmer genommen. Und wir wissen das eben auch von anderen, die machen das überhaupt gar nicht. Also mieten sich dann nie irgendwie so eine Bezahlunterkunft und die kommen da auch mit deutlich weniger Geld aus. Also es kommt halt immer drauf an, irgendwie, ja, ne, was möchte man da so unterwegs ausgeben und so.
Genau, das ist auch so, das kann man leider gar nicht so super pauschalisieren. Also in unserem Fall ist, wie finanziert man das Sparen? Und natürlich gäbe es andere Möglichkeiten, um es zu finanzieren. Aber wie viel Geld brauche ich? Das kann man leider nicht pauschal beantworten. Wir haben das damals auch recherchiert und diese Lücke, die geht wirklich sehr, sehr weit auf. Also auch abhängig vom Reiseland. Wenn du durch die USA und Kanada reist, dann brauchst du einfach sehr, sehr viel mehr Geld, als wenn du durch die Türkei reist. Und natürlich ein riesengroßer Kostenfaktor unserer Reise wird der Rückflug aus Singapur sein. Der wird wahrscheinlich so viel kosten, wie uns einen Monat vorher kosten wird. Und so geht es so ein bisschen dahin, oder ist es halt ein bisschen schwierig zu beantworten. Und trotzdem, glaube ich, können sehr viele sich das leisten, wenn sie für sich den Rahmen stecken und halt auch sagen, so und so lange möchte ich das machen. Und es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was habe ich schon alles so dabei, was brauche ich, was möchte ich mir gönnen. Aber wenn man es nicht unbedingt gleich so wie wir ein Jahr machen möchte, dann ist das, glaube ich, gerade in Richtung Südosteuropa doch erschwinglicher, als man denkt, weil viele Kosten, unter anderem halt Transport, das leistet man ja selbst, die fallen halt weg. Und wenn man wie wir relativ viel wild campt, dann ist halt auch der nächste Kostenfaktor Übernachtung halt ein sehr, sehr kleiner. Und ja, gegessen wird zu Hause wie im Ausland. So. Von daher, das sind Kosten, die sind ja sowieso da.
Es ist aber auch, wenn man sich so anguckt, wir führen da wirklich sehr genau, also wirklich jeden Cent schreiben wir auf, einfach nur, weil wir am Ende des Jahres gerne wissen wollen, wie viel Geld wir eigentlich ausgegeben haben. Und es ist dann manchmal schon spannend zu sehen, wie in Anführungszeichen wenig wir manchmal so am ganzen Tag für den ganzen Tag Verpflegung haben. Also manchmal weit unter 10 Euro für uns beide. Und da sind tatsächlich auch so wirklich so Bonussachen wie halt der kleine Schokokuchen für zwischendurch oder so ist da halt auch mit drin. Oder abends die große Flasche Cola oder so. Ja, also es kommt wirklich ganz drauf an, wie man das machen möchte. Wenn du jetzt halt sagst, ja, manche haben Angst, sich das nach dem Studium nicht leisten zu können. Ich kann halt nur sagen, wir haben da eine getroffen, die das jetzt nach ihrem Abitur gemacht hat und die hat halt zwischendurch auch immer mal einmal auf so einem Hof gearbeitet, hat sich da etwas dazu verdient und das war dann halt ihre Reisekasse. Deswegen, es kommt dann ganz drauf an, wie man das macht. Wir machen das jetzt halt in dem Fall nicht, aber es gibt da durchaus halt viele Möglichkeiten.
Und vielleicht noch ein ermutigender Satz. Es ist so, gerade in sozialen Medien wird einem ja oft suggeriert, man braucht die absolute Hightech-Ausrüstung. Das stimmt nicht. Man braucht ein Fahrrad und da muss irgendwie Gepäck dran. Und dann kann es losgehen. Das ist wirklich so. Es ist völlig egal, ob das Fahrrad 2.000, 5.000 oder 200 Euro kostet. Unterm Strich muss es rollen. Und das tut jedes von diesen dreien.
Ja, und du musst Bock haben.
Und du musst halt Bock haben, genau. Aber es muss nicht das absolute super krasse Equipment sein, sondern einfach unterm Strich genau das, womit man irgendwie sich halbwegs wohlfühlt und was man sich leisten kann.
Ja.
Ja, in den Tagen passieren wahrscheinlich auch manchmal so nicht so schöne Sachen. Gab es auch so Lowlights, wo ihr auch dachtet, boah, vielleicht wollen wir doch lieber abbrechen?
Also ich glaube, an Abbrechen haben wir beide noch nicht ein einziges Mal gedacht. Keine Ahnung, wie sich das jetzt im Laufe des nächsten Jahres so entwickeln wird, aber Abbrechen war bisher absolut gar keine Option. Aber jetzt zumindest von meiner Perspektive aus gab es schon so eine Phase. Das war so, glaube ich, nach 3 oder 4 Wochen, die wir unterwegs waren. Ich glaube, das war dann so der Moment, in dem bei mir wirklich ankam, in dem ich wirklich realisiert habe, okay, wir drehen jetzt nicht um. Wir fahren nicht wieder nach Hause. so nach dieser in Anführungszeichen normalen Urlaubszeit, da hatte ich schon mal so ein Hänger, wo ich wirklich das Gefühl hatte, oh, ich weiß jetzt nicht so genau, bin ich dafür eigentlich stark genug? Also bin ich körperlich stark genug, das zu meistern, und bin ich vor allem mental stark genug, das zu meistern, weil ich schon gemerkt habe, dass einem das mental echt viel abverlangt, dass man jeden Tag nicht weiß, wo man abends schläft und jeden Tag sich neu informieren muss, wo gehe ich einkaufen, wo kriege ich Wasser, wo kann ich mich waschen und so. Und ich habe da schon echt mit mir gehadert, mich da reinzufinden. Kann aber sagen, dass ich diese Phase Gott sei Dank überstanden habe. Aber das, ja, ich fand es schon heftig, erstmal in diesen krassen Langzeit-Bikepacking-Rhythmus reinzukommen.
Ja, das fiel in so eine Phase, als es Josie so ging. Da waren wir vor allem auch in Serbien gerade unterwegs und wir hatten in Serbien sehr, sehr große Probleme mit freilaufenden Hunden, die uns immer wieder dann verfolgt haben oder auch wirklich richtig aggressiv wurden. Und das macht natürlich schon was mit einem, wenn du hinter jeder Ecke gucken musst, ist da ein Hund, ist da kein Hund. Und manchmal halt auch, Der angenehmste Teil des Fahrradfahrens ist ja oft, wenn es bergab geht und man eigentlich nichts machen muss. Und als uns bei Tempo 50 zwei Hunde aus dem Gebüsch direkt vors Rad gesprungen sind, wurde dann auch der Teil irgendwann nicht mehr lustig. Und das ist schon was, das nagt sehr, sehr doll an der Psyche. Und das macht es dann natürlich schon schwieriger. Zumal wir dann da auch noch so eine Phase hatten, wo wir eigentlich den Eurovelo 6, also den Donauradweg, gefahren sind, der ans Schwarze Meer führt. Und der ist da aber einfach nicht. Also der ist zwar offiziell da, aber der ist eben auch nur offiziell da und nicht in Wirklichkeit. Und dann wirst du über den Deich geschickt und da ist halt einfach ein 3/4 Meter hohes Gras und da kannst du halt einfach gar nicht Fahrrad fahren. Und wenn das vorbei ist, dann fängt ein Schlammweg an. Und ja, das war so eine nicht so gute Zeit. Da bin ich dann noch einmal gestürzt und da war dann wirklich an dem Tag richtig der Ofen komplett aus. Da hast du dann schon mal so das Gefühl, dass du das Fahrrad einfach in die Ecke schmeißen möchtest. Und ihr denkst, ja, lasst mich halt alle in Ruhe. Aber das sind Phasen, die gehen dann auch wieder vorbei. Und ja, von daher, ich glaube, das war es eigentlich. Wir hatten mit Menschen zum Glück bisher gar keine schlechten Erfahrungen. Wir hatten in der Türkei nochmal einen sehr unschönen Hundevorfall, wo dann, wir haben noch so ein zweites Paar Isomatten dabei, die wir quasi nur unter unsere eigentliche Isomatte legen, damit die nicht irgendwie durchgepiekst wird. Und die haben wir hinten so auf dem Gepäckträger und da war ein sehr, sehr großer Hund, der auch jemandem gehörte, der ist auch frei rumgelaufen, der hat dann in die Matte von Josie reingebissen und der Mann meinte dann nur zu mir, solange man ruhig bleibt, macht der Hund nichts. Und da habe ich mich dann schon irgendwie verschaukelt gefühlt. Das war so ein bisschen so ein Lowlight, aber ansonsten muss ich sagen, hatten wir eigentlich durchgängig deutlich mehr positive als negative Erfahrungen. Und klar hat jeder mal einen schlechten Tag. Das ist ja auf der Arbeit nicht anders als auf so einer Reise. Aber das gehört dazu.
Aber ich kann auch sagen, es gab auch einen wirklich, also zumindest aus unserer Perspektive, wirklich einen, also man kann es nicht anders sagen, einen Scheißtag. Da sind wir, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, aber auf jeden Fall sind wir irgendwie, die Strecke war nicht gut, wir waren kaputt. Es war schon spät am Abend, die Sonne sollte nicht mal in einer Stunde untergehen. Wir wussten nicht, wo wir schlafen. Also es war schon so ein bisschen Druck da. Dann bin ich auch noch in so eine dicke Scherbe reingefahren, habe mir den Mantel aufgeschlitzt, mein Reifen war platt und ich hatte den Tag vorher schon Platten. Deswegen, da hatte ich schon wirklich, also mir stand es schon bis sonst wo. Dann ist Felix Handy noch runtergekracht, ist kaputt gegangen und dann war der Ofen komplett aus. Dann saß auch noch neben unserem Zelt, hat dann in der ganzen Nacht so ein Hund noch gejault und gebellt. Und da habe ich wirklich gedacht, nee, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich einfach keine Lust mehr. Aber Gott sei Dank sah dann die Welt am nächsten Tag wieder ein bisschen besser aus. Handy war zwar noch kaputt, aber den Rest konnten wir regeln.
Ja, wenig Lowlights habe ich jetzt so rausgehört. Aber wir wollen natürlich auch zu den Highlights kommen. Was war denn bei euch so das Highlight bisher?
Das ist gar nicht so leicht, weil unsere ganze Tour immer wieder mit Highlights gespickt ist. Und ich glaube, man muss es auch so ein bisschen trennen. Wir haben einerseits wirklich unfassbar tolle Begegnungen mit Menschen, die dich einfach in ihr Haus und in ihr Leben lassen, ohne dass sie dich kennen. Also die kennen dich 5 Minuten und machen ihre Haustür auf für dich und sagen, du schläfst hier, du gehst mit uns und so weiter. Und das ist außergewöhnlich und das ist auch länderübergreifend außergewöhnlich. Und das sind auf jeden Fall absolute Highlights immer wieder. Und wir hatten natürlich auch einfach so Highlights unserer Reise. Als ich den Bosporus gesehen habe und dachte, krass, jetzt geht's wirklich nach Asien, das war schon beeindruckend.
Für mich war auch das beste Erlebnis bisher, also was so Reisen angeht, war der Morgen in Göreme. Göreme ist in Kappadokien, so in der Mitte sozusagen von der Türkei. Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Ursprünglich wollten wir da auch gar nicht hinfahren, weil es gar nicht auf dem direkten Weg lag. Aber ich habe schon so oft, also Kappadokien ist dieses Tal mit den ganz vielen Heißluftballons. Und ich habe schon so oft Bilder davon gesehen und irgendwie haben wir immer wieder darüber gesprochen. Und irgendwann hat dann Felix so gesagt, ja, jetzt reicht, jetzt plane ich die Route um, jetzt fahren wir dahin. Und dann sind wir auch wirklich, ich weiß nicht wie viel, aber wenige 100 Kilometer Umweg gefahren. Und es wurde auch wirklich sehr bergig, sehr anstrengend. Aber ich werde das, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen, wie wir da auf einem Hügel, auf einer unglaublichen Landschaft, ganz alleine mit unserem Zelt standen und wir morgens kurz vor 5 von Heißluftballonbrennern geweckt werden, von diesem Rauschen und dann auf einmal über 100 Heißluftballons direkt vor uns in den Himmel gehen. Das war wirklich so ein unglaublich magischer Moment. Also das kann auch, ich habe keine Ahnung, wie viele Fotos ich gemacht habe und keines dieser Fotos kann auch nur ansatzweise wiedergeben, wie das war. Das war einfach nur einzigartig. Auch wenn es da so gut wie jeden Morgen passiert. Für uns war das einfach so, so toll und das werde ich nie vergessen.
Da wird man ja richtig neidisch. Und ihr habt jetzt das Schlusswort.
Also was ich, Felix, hatte ja kurz angesprochen, so diese schönen Begegnungen. Was wir jetzt auf jeden Fall in der, ich finde ja, im angesichts dessen, wie lange wir unterwegs sein wollen, angesichts der bisher eigentlich recht kurzen Zeit, habe ich zumindest für mich gelernt und ich hoffe, dass ich mir da ganz viel mitnehmen kann, wie viel das ausmacht, wenn man Leuten so einen kleinen Vertrauensvorschuss gibt. Wir haben das jetzt hier so oft erlebt, dass die Menschen uns so offen begegnet sind, uns so in Anführungszeichen aufgenommen haben, uns geholfen haben und so. Und ich hoffe, dass diese Reise das für uns auch bewirkt, dass wir das mit nach Hause nehmen, so diesen Spirit. Das fände ich einfach richtig, richtig toll, wenn wir da in Zukunft genauso sind und den Leuten erstmal aufgeschlossen mit offenen Armen begegnen und eher fragen, wie kann ich dir helfen, statt was willst du hier? So, ja.
Ja, also es ist, man hört es so oft, das ist jeder, der nach Osten fährt, egal ob mit dem Rad oder zu Fuß oder mit dem Auto, alle sagen immer, dass die Gastfreundschaft exorbitant groß ist. Und es fällt immer schwer, das zu glauben, bis man das am eigenen Leib erfährt. Und es ist aber wirklich so. Und das Verrückte ist ja, die Menschen hier haben in aller Regel haben die weniger als wir. Aber die denken nicht mal darüber nach. Das ist selbstverständlich, dass die geben und nicht, dass sie nehmen. Und das ist, glaube ich, was, das tut jeder Person gut, wenn sie versucht, diesen Spirit so ein bisschen für sich mitzunehmen.
Ja. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten noch wird, weil ich meine, wir fahren immer weiter Richtung Osten. Wir haben so viele schöne Geschichten schon gehört und ich finde halt jetzt, die Türkei war jetzt ein unglaublich, also die war sehr, sehr gut zu uns, die hat uns sehr gut getan und ich bin so gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir nach Georgien kommen, wenn wir nach Kasachstan, nach Usbekistan kommen, ja, wie die Menschen uns da begegnen werden, deswegen, ja.
Ja, vielen Dank euch für das Gespräch.
Ja, gerne. Dankeschön.
Dankeschön. Danke für die Zeit.
Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Ihr könnt uns auch eine Bewertung dalassen. Feedback hören wir immer gerne. Das war's für diese Woche. Mehr Camping-Feeling gibt's zum einen bei Instagram caravanfm.official und bei uns im Programm. Hört in der kostenlosen App bei euren Smart Speaker und unter caravan.fm rein. Bis zum nächsten Mal, liebe Campions.
Camping Gold ist eine Produktion von Caravan FM. Der erste Sender für uns Camper. Streamt euch jetzt in den Urlaub mit der kostenlosen Caravan FM App.